Jemand, der so wie unser Dichter eben selber von dem Wunsch, von der Sehnsucht, der von dieser erotischen Flamme durchdrungen ist, ins Freie, ins Offene, in die Offenheit der Welt zu gelangen. Psychologisch sehr klug erfahren wir in Platons Gleichnis aber auch davon, dass die Gefangenen in der Regel überhaupt keine Lust haben, ihre Gefangenschaft aufzugeben. Denn, ich hatte ja gesagt, versetzen Sie sich in die Lage, es ist ja ganz bequem, da so in seinem Kinosessel zu sitzen und sich immer nur mit dem abgeben zu müssen, was ihnen vorgespielt wird. Man ist immerhin entlastet von dem mühseligen Geschäft des Fragens oder des Denkens. Und natürlich, seien wir doch ehrlich, wir tun uns sehr schwer damit, wenn jemand kommt und sagt, weißt du was, mein Freund, deine bisherigen Denkgewohnheiten, in denen du dich so bequem eingerichtet hast, verzerren deinen Blick auf die Welt. Wir Menschen wollen nichts davon wissen, dass unsere Sicht auf die Welt beschränkt ist. Und deswegen ziehen wir unsere Gefangenschaft der Aussicht darauf, ins Freie zu gelangen, in die Offenheit zu kommen, in der Regel vor. Ich denke, auch darin können wir in der Tat viel von dem wiedererkennen, was wir in der Welt der Gegenwart gerade erleben können. Denn auch das haben wir in diesen Tagen eines Wahlkampfs beobachten können. Ja? Wie viele Menschen beharren doch darauf, dass sie eben über einen privilegierten Zugang zur Wahrheit verfügen. Ja? Wie viele beharren darauf, dass sie über die einzigen wirklich verlässlichen Informationen verfügen und alle anderen irgendwelchen Fake News aufsitzen oder von Lügenpresse manipuliert werden oder dergleichen. Ja? Wie viele Menschen weigern sich schlicht und ergreifend, dass sie in ihren eigenen Meinungen und Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden. Und auch der offene Hass gegen diejenigen, die uns zurufen, komm ins Offene, Freundin oder Freund, auch diesen Hass, von dem Platons Höhlengleichnis beschreibt, können wir in der medialen Welt von heute oft genug beobachten. Ich sprach ja von der bleiernen Zeit, von dem Unmut, dieser dumpfen, trüben Wolke des Unmuts und der Gehässigkeit, die sich über unsere Gesellschaft gelegt hat und die vor allen Dingen in den sozialen Medien ja, ihre besorgniserregenden Auswüchse zeigt. Ja, das alles hat sicherlich auch damit zu tun, dass eben diese intrinsische Motivation, diese Kraft des Eros in einer solchen Gesellschaft mehr und mehr alarmt. Mir fällt bei dieser Gelegenheit der Titel eines kleinen Büchleins von einem meiner Kollegen aus der philosophischen Zunft ein, das ich Ihnen zur Lektüre herzlich anempfehlen möchte. Es trägt den Titel Die Agonie des Eros. Die Agonie des Eros und stammt von dem koreanischen Philosophen Byung-Chul Han. Ein wirklich lesenswertes Buch, was, glaube ich, diese Enge der Höhle, der Gänge und Gassen der Stadt sehr gut beschreibt, unserer Stadt. Also was ich damit sagen will, wo dieses Mindset dominiert, da ist tatsächlich die bleierne Zeit und da bildet sich immer aufs Neue diese platonische Höhle, diese Gefangenschaft, in der wir Menschen zunehmend befangen sind und die uns eben ein Leben aufzwingt, das nicht das Leben in Lebendigkeit, Blüte und Schönheit ist. Und deswegen noch einmal Hölderlins Ruf, komm ins Offene, Freund. Was erwartet uns da nun im Offenen, im Freien? Die Frage bringt uns noch einmal zurück zu Platons Höhlengleichnis. Ich lese noch ein weiteres Stück daraus. Nun stell dir vor, sagt Sokrates, dass jemand einen der Gefangenen nimmt und den steilen und holprigen Weg hinaus zum Höhlenausgang führt. Und dass er ihn erst dann wieder loslässt, wenn sie die Höhle verlassen haben und ins Tageslicht getreten sind. Was meinst du? Würde dieser arme Gefangene nicht zunächst erst einmal fluchen und strampeln und wäre er nicht völlig geblendet vom hellen Licht, sodass er zunächst überhaupt nichts von dem erkennen könnte, was ihm da draußen im Freien begegnet? Also muss er sich wohl langsam ans Licht gewöhnen, wenn er die Dinge im Freien betrachten soll. Und dann würde es ihm wohl am leichtesten fallen, zunächst erst einmal deren Schatten anzuschauen und danach dann die Spiegelbilder der Menschen und aller anderen Lebewesen im Wasser und erst zuletzt die wirklichen Lebewesen und die wirklichen Menschen. Und nach diesen ersten Schritten könnte er sich dann zum Himmel wenden und erst des Nachts das Licht der Sterne und des Mondes betrachten, was ihm sicher leichter fiele, als sich tagsüber dem Sonnenlicht zuzuwenden. Aber dann, in einer letzten Stufe, meine ich, wird er ins natürliche Sonnenlicht schauen können. Also nicht nur das Spiegelbild der Sonne im Wasser oder sonst wo anschauen, sondern sie selbst an ihrem eigenen Ort und in ihrem eigenen Wesen. So der Schluss von Platons Höhlengleichnis. Und hier erfahren wir nun etwas darüber, was denn im Verständnis des Philosophen das Freie, das Offene ist, zu dem wir aufgebrochen sind, zu dem wir befreit werden können, wenn wir denn die Fesseln unserer Denkgewohnheiten und Konventionen aus der Höhle abstreifen können. Was ist es, dieses Freie? Zunächst erstmal ganz simpel. Ja? Offenbar, so legt es das Gleichnis nahe, ist es der Bereich der Realität. Da sind tatsächlich Lebewesen, da sind Menschen. Da ist all das, von dem die Leute in der Höhle immer nur die Schatten von deren Abbildern gesehen hatten. Hier haben wir es jetzt mit der Wirklichkeit zu tun, mit den realen Dingen. Und womit haben wir es noch zu tun? Wir haben es mit dem Licht zu tun. Mit dem Licht, von dem der befreite, vormalige Höhlenbewohner nun begreift, dass es das Licht ist, in dem die Dinge allererst erscheinen können. Und dann zuletzt die Sonne, die als die Quelle des Lichtes und damit als der eigentliche Grund des Erscheinens aller Dinge verstanden werden kann. Was wir also erfahren, ist, dass der Weg aus der Höhle mit dem Blick auf die Sonne, dieser Bildwelt, ans Ziel gelangt. Und das passt wieder sehr genau, Sie sehen es jetzt, zu dem Gedicht von Hölderlin, wo der Gang aufs Land darin sein Ziel findet, dass der leuchtende Himmel sich öffnet. Eben das Licht, das Leuchten, dem sich all das verdankt, was uns als Ziel unseres Weges ins Offene in Aussicht gestellt ist. Wachstum und Blüte, Lebendigkeit und Freude, Offenheit und allem voran Freiheit. Ja, aber warum ist dem so? Jetzt so philosophisch. Der Grund dafür ist folgender. Im Offenen, da draußen, also wenn wir jetzt aus der Höhle rausgehen, hier aus diesem Saal, und in die offene Natur treten, da begegnen uns die Dinge als das, was sie sind. Einfach als das, was sie sind. Im Offenen, so könnte man es mit anderen Worten formulieren, sind die Dinge unverborgen. Da draußen im Offenen, da waltet die Unverborgenheit. Unverborgenheit ist ein merkwürdiges Wort. Aber dieses Wort ist eines, was wir Philosophen lieben, weil es die wörtliche Übersetzung desjenigen griechischen Wortes ist, das gemeinhin in unseren Übersetzungen mit Wahrheit wiedergegeben wird. Aletheia. A, griechisches Alpha Privativum, un, letheia, Verborgenheit. Die Unverborgenheit. So dachten die Griechen Wahrheit als den Raum der Unverborgenheit. Oder um es noch mit einem anderen, sehr suggestiven, aber wie ich finde, sehr hilfreichen Bild zum Ausdruck zu bringen. Sie erlebten die Aletheia, die Wahrheit, als eine Lichtung. Eine Lichtung, auf der die Dinge gelichtet sind, sodass sie sich in ihrem wahren Sein zeigen können. Und zwar im Licht der Sonne, die ja, wie uns das Gleichnis nahelegt, die Quelle und die Urheberin allen Lichtes, damit aller Lichtung und folglich aller Wahrheit ist. Die Sonne also ist es, so so legt es uns Platon nahe, die im Offenen, im Freien die Welt lichtet und die Welt eben zu einer Lichtung macht. Damit stellt sich noch eine Frage, nämlich die Frage, was zum Teufel soll denn eigentlich diese Sonne sein? Wofür steht die Sonne? Ich kann es Ihnen ganz leicht verraten, aber das macht uns nicht viel schlauer, denn Platon selber sagt es in seinem Gleichnis ganz ausdrücklich, die Sonne ist das Bild dessen, was er, der Philosoph, die Idee des Guten nennt. Jetzt fragen Sie sich mit vollem Recht, was ist die Idee des Guten? Und die schlechte Nachricht ist, darüber schreibt sich die Zunft der Platon-Forscher seit 2000 Jahren die Finger wund. So ganz genau weiß es niemand, aber ich mache Ihnen einen Interpretationsvorschlag, der den Vorteil hat, sehr gut zu dem zu passen, was ich Ihnen schon gesagt habe. Was uns nämlich die Dinge so erscheinen lässt, wie sie wirklich sind, das ist ihr Sinn. Der Sinn. Tatsächlich kann man sagen, was Platon die Idee des Guten nennt, das ist die Idee der Sinnhaftigkeit. Es ist der Sinn. Es ist dasjenige, was es uns erlaubt, die Dinge als das zu verstehen, was sie sind. Denn wir verstehen die Dinge als das, was sie sind, ja genau dann, wenn sich uns ihr Sinn erschlossen hat. Also geht es offenbar um das Sinnverstehen. Und das Erstaunliche ist, es ist das Sinnverstehen, das die Sphäre und den Raum, und das ist jetzt wichtig, markiert, den wir das Offene oder das Freie nennen. Warum? Weil sich eben das Sein dieser Welt, sofern wir es im Lichte des Sinnes gewahren, nicht darstellt als die Projektion, denken Sie an die Höhle, unserer eigenen subjektiven Meinungen, unserer subjektiven Erwartungen, unserer subjektiven Interessen, wo wir der Welt mit dem offenen Blick begegnen, der frei ist von unseren eigenen Projektionen, die wir ständig in die Welt, die uns umgibt, hineinlegen, wo wir den Dingen so begegnet, wie sie sind, wo wir nach ihrem Sinn fragen. Da öffnet sich die Welt und gerät zum Offenen und Freien. Da sind wir wirklich in Freiheit. Wohingegen die vermeintliche Freiheit, von der wir glauben, dass sie unsere Freiheit sei, die Freiheit der Höhlenbewohner, ihre Meinungen zu bekunden und ihre Interessen durchzusetzen, eigentlich eine ziemlich unfreie Veranstaltung ist, die nur der Illusion der Freiheit erliegt. Freiheit ist keine subjektive Qualität, das ist es, was wir hier lernen, sondern Freiheit ist die objektive Qualität des Seins, an der wir teilhaben können, wenn wir den Mut aufbringen, uns aus der Höhle und Gefangenschaft unserer subjektiven Meinungen und Erwartungen und Interessen befreien zu lassen. Also da, wo wir die Fesseln unserer Denkgewohnheiten ablegen, da, wo wir der Gefangenschaft unserer Interessen entkommen, da, wo wir aus der Starre unserer Meinungen aufbrechen, da, wo wir den Mut haben, uns von Freunden in Frage stellen zu lassen und ihrem Ruf ins Offene zu folgen, da genau erwartet uns nicht mehr und nicht weniger als Freiheit. Denn da können wir uns nun zur Welt in Freiheit verhalten. Nun sind wir eben frei davon, die Dinge, wie ich schon sagte, nur als Projektionen unseres subjektiven Wollens zu sehen. Da sind wir frei davon, unsere Meinungen über die Dinge behaupten und durchsetzen zu müssen. Ja, da sind wir auch frei davon, das Spiel der Höhlenbewohner Platons zu spielen und Vorhersagen darüber zu treffen, was denn nun als nächstes geschehen wird. Vielmehr sind wir nun frei dazu, uns von den Dingen dieser Welt, von den Dingen und Menschen dieser Welt angehen zu lassen. Dann sind wir frei dazu, uns von den Dingen und Menschen dieser Welt ansprechen zu lassen, ja von ihnen in Anspruch nehmen zu lassen. Und da sind wir auch frei dazu, angesichts der Dinge und Menschen dieser Welt unser Herz aufgehen zu lassen. Was so viel sagen will, wie, wenn im Offenen, in der Begegnung mit dem Sein dieser Welt, unser Herz aufgegangen und unsere Zunge gelöst ist, dann haben wir wirklich die Freiheit, neue Wege zu gehen, aufzubrechen und Transformationen zu erwirken. Die Transformationen, die wir heute so dringend brauchen und die zu erwirken uns nicht gelingen wird, solange wir im Gefängnis unserer Meinungen, unserer Interessen, unserer subjektiven Vorstellungen gefangen bleiben. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass sowohl Platon als auch Hölderlin diesen Weg in die Freiheit als einen Weg in die Natur beschreiben. Eben dorthin, wo sich die Dinge so zeigen können, wie sie sind, wo eben nicht unser Wollen waltet, sondern wo das natürliche Wachstum waltet, wo nicht unsere Interessen herrschen, sondern die Lebendigkeit selbst ihr Reich gegründet hat. Deswegen also, meine Damen und Herren, ist dieser Gang aufs Land, von dem Hölderlins Gedicht kündet und den ich mit Ihnen als einen geistigen Gang heute Morgen beschreiten wollte, ein Gang in die Freiheit. Deswegen ist dieser Gang ein Gang in die Wahrheit, ein Gang auf die Lichtung und allem voran eben ein Gang in die Offenheit. Und ich hoffe, Sie haben es gemerkt, das ist ein Weg, der bewegt wird von Leidenschaft, von Liebe. Es ist ein erotischer Weg, der getrieben ist von der Sehnsucht nach einem blühenden Leben. Nun bin ich fast am Ende, aber ich möchte gerne zum Abschluss meine Ausführung damit schließen, dass ich Ihnen noch einen weiteren Zeugen in den Zeugenstand rufe, nach Hölderlin und Platon einen weiteren Philosophen, von dem es einen sehr kurzen, sehr kleinen Text gibt, der, wie ich finde, auf bemerkenswerte Weise einen Gang jetzt nicht ins Offene, sondern im Offenen beschreibt. Ein kleiner Text, der uns einen Eindruck davon verschafft, wie es denn ist, wenn man die Höhle der Selbstbezüglichkeit und Konventionen zurückgelassen hat, wenn man die Enge der Gänge und Gassen der Stadt zurückgelassen hat und ins Freie tritt. Dieser Text trägt den Titel Der Feldweg und er stammt aus der Feder von Martin Heidegger. Ich lese ihn nicht ganz, einen Auszug daraus. Was um den Weg, und denken Sie jetzt an den Weg im Freien, den Weg, den Sie zurücklegen, wenn Sie die Stadt oder die Höhle hinter sich gelassen haben. Was um den Weg sein Wesen hat, sammelt er ein und trägt jedem, der auf ihm geht, das Seine zu. Dieselben Äcker und Wiesenhänge begleiten den Feldweg zu jeder Jahreszeit mit einer stets anderen Nähe. Ob das Alpengebirge über den Wäldern in die Abenddämmerung wegsinkt, ob dort, wo der Feldweg sich über eine Hügelwelle schwingt, die Lerche in den Sonnenmorgen steigt, ob aus der Gegend, wo das Heimatdorf der Mutter liegt, die Ostluft herüberstürmt, ob ein Holzbauer beim Zunachten sein Reisigbündel zum Herd schleppt, ob ein Erntewagen in den Fuhren des Feldweges heimwärts schwankt, ob Kinder die ersten Schlüsselblumen am Wiesenrain pflücken, ob der Nebel tagelang seine Düsternis und Last über die Fluren schiebt, immer, immer und von überall her steht um den Feldweg, den Weg im Freien, der Zuspruch, der Anspruch desselben. Doppelpunkt. Das Einfache verwahrt das Rätsel des Bleibenden und des Großen. Unvermittelt kehrt es bei den Menschen ein und braucht doch ein langes Gedeihen. Im Unscheinbaren des Immerselben verbürgt es seinen Segen. Im Unscheinbaren des Immerselben verbürgt es seinen Segen. Die Weite aller gewachsenen Dinge, die um den Feldweg verweilen, spendet die Welt. Aber der Zuspruch des Feldweges spricht nur so lange, als Menschen sind, die in seiner Luft geboren, ihn hören können. Diese Menschen sind Hörige ihrer Herkunft, aber nicht Knechte von Machenschaften. Der Mensch versucht vergeblich durch sein Planen den Erdball in eine Ordnung zu bringen, wenn er nicht dem Zuspruch des Feldweges eingeordnet ist. Die Gefahr droht, dass die heutigen schwerhörig für seine Sprache bleiben. Ihnen fällt nur noch der Lärm der Apparate, die sie fast für die Stimme Gottes halten, ins Ohr. So wird der Mensch zerstreut und weglos. So wird der Mensch zerstreut und weglos. Den Zerstreuten erscheint das Einfache eintönig. Das Eintönige macht überdrüssig. Die Verdrießlichen finden nur noch das Einerlei. Das Einfache ist entflohen, seine stille Kraft ist versiegt. Der Zuspruch des Feldweges aber erweckt einen Sinn, der das Freie liebt und auch die Trübsal noch an der günstigen Stelle überspringt in eine letzte Heiterkeit. In der jahreszeitlich wechselnden Luft des Feldweges gedeiht die wissende Heiterkeit, deren Miene oft schwermütig scheint. Auf seinem Pfad begegnen sich der Wintersturm und der Erntetag, treffen sich das regsam Erregende des Frühjahrs und das gelassene Sterben des Herbstes, erblicken einander das Spiel der Jugend und die Weisheit des Alters. Doch in einem einzigen Einklang, dessen Echo der Feldweg, der Weg im Freien, schweigsam mit sich hin und her trägt, ist alles verheitert. Ist alles verheitert. Mit diesem eigentümlichen Wort, meine Damen und Herren, sind wir am Ende unseres Weges angelangt. Was haben wir gemacht? Wir folgten dem Ruf des Dichters. Komm ins Offene, Freund. Wir haben mit ihm, mit dem Dichter, die Höhle unserer Selbstbezüglichkeit verlassen und sind aufgebrochen. Dabei folgten wir der Sehnsucht unseres Herzens, sodass es aufgehen konnte. Ja, vielleicht ist ja sogar unserer trunkenen Stirn ein höheres Besinnen entsprungen. Dann jedenfalls wäre unserem nunmehr offenen Blick zuletzt wohl auch, um die letzten Worte des Gedichtes zu zitieren, der leuchtende Himmel offen. Und dann kann die Blüte beginnen, die Blüte unser Selbst und wer weiß, die Blüte einer neuen Zeit. Und mit der Blüte kommt dann auch die Heiterkeit des Himmels, der die Heiterkeit unseres Herzens entspricht. Ich danke Ihnen für die Wegbegleitung in unserem Weg ins Offene. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Lehrer.